Lasst uns miteinander den Predigttext lesen. Das ist Psalm 13. Psalm 13, das ist das Wort unseres Gottes, dem Chorleiter, ein Psalm von David. Bis wann, Herr, willst du mich für immer vergessen? Bis wann willst du dein Angesicht vor mir verbergen? Bis wann soll ich Sorgen hegen in meiner Seele, Kummer in meinem Herzen bei Tage? Bis wann soll sich mein Feind über mich erheben? Schau her, antworte mir, Herr, mein Gott, mach hell meine Augen, dass ich nicht zum Tod entschlafe, dass mein Feind nicht sage, ich habe ihn überwältigt, meine Bedränger nicht jauchzen, wenn ich wanke. Ich aber, ich habe auf deine Gnade vertraut, mein Gott, mein Herz soll jauchzen über deine Rettung. Ich will dem Herrn singen, denn er hat wohlgetan an mir. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein wunderbares Wort. Wir danken dir, dass du uns dadurch segnest, beschenkst, dass du zu uns sprichst. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass du unsere Herzen öffnest, dass wir dein Wort verstehen, dass wir bereit werden, es anzuwenden und gehorsam zu sein. Schenke, Herr, ein empfangendes Herz und schenke mir Lippen, die deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Dieser Psalm, dieser 13. Psalm, ich könnte das jetzt ein wenig wiederholen. Ich habe das in den vorhergehenden Psalmen auch schon so ähnlich gesagt. Ich sage es trotzdem gern noch einmal. Dieser Psalm ist nicht so anders als die, die ihm vorausgegangen sind. Vom Aufbau her ist er sehr ähnlich. Er ist aber etwas kürzer als die meisten Psalmen und er sagt in wenigen Worten, sehr kompakt, sehr verdichtet, was wir in anderen Psalmen oft länger ausgeführt finden. Der größere Teil der Psalmen enthält Klagen und Hilfeschreie aus der Not. Aber fast alle dieser Klagepsalmen, die enden mit Zuversicht und mit dem Lob Gottes, oder? Mit dem Lob Gottes. Und der 13. Psalm ist dabei ein herausragendes Beispiel dafür. Wenn wir solche Psalmen wie diesen hier nicht nur durchlesen oder beten, sondern auch versuchen, sie von ihrem Ende her zu verstehen, dann können sie uns große, sehr große Hoffnung vermitteln. Wie ist das gemeint? Ich habe einmal gelesen, ich weiß nicht mehr, wo das war, da hat jemand geschrieben, wenn wir Gewissheit haben, dass wir mit unserem Schiff sicher im Hafen ankommen werden, diese Gewissheit voraus schon haben, dann können wir einen Sturm auf hoher See fast ein wenig genießen. Das heißt, man schaut auf die Fahrt mit dem Schiff, die sehr stürmisch werden kann, bedrohlich, schaut man vom Ende her an. Von der Gewissheit her, dass wir sicher im Hafen ankommen werden. Das können wir tun, wenn es unser Leben mit dem Herrn, vor dem Herrn betrifft. Wenn wir so am Ende unseres Psalms lesen und es auch im Herzen behalten, das ist ganz wichtig. Wir lesen, mein Herz soll frohlocken in deinem Heil. Ich will dem Herrn singen, weil er mir wohlgetan hat. Da schauen wir vom Ende her auf den Psalm. Und dann gehen wir eben anders an die ersten Verse heran, wo es heißt, wie lange, Herr, willst du mich ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir? Wie lange soll ich Sorgen hegen in meiner Seele, Kummer in meinem Herzen tragen, Tag für Tag? Dieser Psalm und ähnliche Psalmen beschreiben etwas von unserem Leben als Christen. Sie fassen es sehr gut zusammen. Wir gehen immer wieder durch solche Erfahrungen, oft in der gleichen Reihenfolge, wie das hier im Psalm oder in vielen anderen beschrieben ist. Notvolle Erfahrungen, dann kommt unser Hilferuf zu Gott, Vertrauen und Lobpreis am Ende. Und das Wichtigste ist, am Ende unseres Lebens, wir haben das heute Morgen schon durch Psalm 18 auch gehört, am Ende unseres Lebens wird der Lobpreis Gottes stehen, wegen dem, was wir alles erfahren haben mit ihm. Also schauen wir vom Ende her auf den Anfang, auf die schweren Erfahrungen. Am Anfang des Psalms stehen nagende Fragen. David hält seinem Gott Dinge vor. Wir wissen nicht, was die Ursache von Davids notvollem Empfinden hier ist. Manche Ausleger sagen, es handle sich wohl um eine Krankheit. Es kann sein. Andere meinen, es sei Bedrängnis durch Feinde. Es wird nicht so deutlich gesagt. Sicher ist es nicht eine Sünde, die ihn an diesen Punkt gebracht haben. Ich denke aber, es ist gar nicht so wichtig, warum David so empfindet, was er hier dann ausdrückt. Vielmehr sollten wir darauf achten, was er in dieser Situation tut. Was er mit diesen Fragen anfängt, die er Gott hier eigentlich vorwurfsvoll stellt. Was tut David mit seiner Situation? David richtet seine Fragen an Gott. Es sind vier Fragen, die immer gleich beginnen. Wie lange noch, Herr? Wie lange muss ich das noch ertragen? Eigentlich sind es nicht wirklich Fragen, die eine Antwort erwarten. Es sind eine Art Vorwürfe in Frageform. Das hebräische Wort, das hier gebraucht wird, das ist ähnlich wie bei dem hebräischen Wort Lama, das Jesus am Kreuz ausgerufen hat. Warum? Er fragt nicht, warum, weil er die Information und die Erklärung dazu haben möchte, sondern es ist eher ein Vorwurf in Frageform. Wie lange? Lange muss das noch gehen? Eigentlich sagt David hiermit, ich halte das nicht mehr lange aus, Herr. Was du mir hier zumutest, ich halte es jetzt dann nicht mehr aus. Ich fühle mich von dir ganz vergessen. Ich habe das Gefühl, du bist nicht mehr da mit deiner Güte. Den ganzen Tag plagen mich Sorgen, Gedanken von Sorge und Kummer. Der Feind meiner Seele triumphiert eigentlich über mich. David ist zutiefst überwältigt von Verzweiflung und Kraftlosigkeit. Zunächst. Es scheint, dass er nach Beweisen von Gottes Anwesenheit in seinem Leben sucht, aber sie nicht findet. Ich kann nirgends mehr Hinweise finden, dass Gott wirklich da ist. Ist dir das schon passiert? Es ist, wie wenn er zu Gott sagen würde, du hast doch einen Bund mit mir geschlossen und du hast doch versprochen, dass du immer für mich da bist. Warum spüre ich dann jetzt nichts davon? Es ist die gleiche Frage, die Hiob in großer Ausführlichkeit und wiederholt und wiederholt stellt. Hiob wird am Anfang seiner Geschichte als ein gerechter Mann bezeichnet. Er hat sich wirklich bemüht, ein gutes, Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Und trotzdem muss er solch unsägliches Leid erfahren. Sein ganzer Besitz wird ihm genommen, seine Kinder sterben alle, er wird todkrank. Was kann noch schlimmer sein? Und da fragt er sich und er fragt Gott, warum lässt du solches Leid in meinem Leben zu? Ich kann dich nicht mehr sehen und nicht spüren, dass du da bist. Auch andere Heilige im Alten Testament erfahren Ähnliches und stellen immer wieder dieselbe Frage. Warum, o Gott? Ich habe das doch nicht verdient. Ich habe doch nichts Böses getan. Wie lange willst du mich denn noch leiden lassen? Und diese Fragen kennen wir ganz sicher, oder nicht? Ich kenne sie. Die Lasten, die Gott in unser Leben kommen lässt, können uns mitunter so weit bringen, dass wir anfangen zu glauben, Gott ist gar nicht da. Wenn er da wäre, dann würde er mir doch so etwas nicht zumuten. Wenn er mich lieben würde, dann würde ich das nicht durchmachen müssen. Vielleicht hören wir diese Gleichung, die Ungläubige oft machen. Wenn es einen Gott gäbe, der da ist und der uns liebt, dann würde er nicht all das Leid und das Böse in der Welt zulassen. Und wir können von dieser Art zu denken, diese Art zu denken unserer ungläubigen Freunde, da können wir schon angesteckt werden, oder nicht? Es geht uns dann vielleicht wie den Jüngern, die mit dem Boot auf dem Galiläischen Meer in diesen schlimmen Sturm gerieten, haben wir auch gehört letzte Woche. Und sie schrien vor Angst. Und sie dachten auch, der Herr ist nicht da. Gott hat uns verlassen, er hat sein Angesicht von uns abgewandt. Obwohl er ganz in der Nähe war, ganz mitten im Sturm. Und sie machten eben dieselbe Gleichung, wenn der Herr da wäre, dann müssten wir diesen Sturm doch nicht erleben. Und dann wäre alles ruhig und still und wir können mit dem Boot ganz ruhig auf die andere Seite des Sees fahren, auf stillem Wasser, wohlbehalten. Der Herr hat sie getadelt und hat gefragt, was seid ihr so aufgewühlt und ängstlich? Warum habt ihr denn Angst? Habt ihr keinen Glauben? Was würde es denn heißen, in solchen Situationen Glauben zu haben? Ich denke, diese Frage haben wir in den Hauskreisen auch angeschaut, aber trotzdem noch einmal die Frage, was würde es heißen, in solchen Situationen Glauben zu haben? Es würde heißen, die Anwesenheit des Herrn, die Zuwendung seines Angesichts, sein gütiges und gnädiges Dasein für uns nicht an der Situation zu messen, die wir gerade erleben. Ich denke, es gibt fast kein wichtigeres Prinzip im christlichen Leben. Gottes Anwesenheit, seine Güte, seine Gnade nicht an der Situation zu messen, die wir gerade erleben. Wenn es mir gut geht, dann ist Gott da. Wenn es nicht gut läuft, dann ist Gott irgendwo anders. Der Glaube weiß, der Herr ist da und er ist für uns. Und wenn es im Leben drunter und drüber geht, das gehört zu seinem Plan, seiner Vorsehung. Unser Gott hat bewiesen, wie sehr er uns liebt. Er hat gezeigt, wie treu er ist, indem er uns seinen Sohn gegeben hat, als wir noch seine Feinde waren. Ich lese einige Verse aus Römer 8, Vers 32, 35 und dann 38 und 39. Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. David zeigt uns am Anfang des Psalms, dass er durch seine drückenden Umstände ins Zweifeln gekommen ist, ob Gott noch für ihn ist. Am Ende des Psalms scheint er diese Zuversicht wiedergewonnen zu haben. Und da sagt er: Ich vertraue auf deine Gnade, mein Herz soll frohlocken, ich will dem Herrn singen. Und dazwischen, in Versen 4 und 5, da steht sein Gebet um Stärkung. Und dadurch kommt er schließlich dann zu diesem Ziel, das wir gerade gesehen haben. Dabei sollten wir nicht vergessen, dass David auch vorher schon betete. Er fing nicht erst an zu beten in Vers 4. Auch seine verzweifelten Fragen, bis wann, o Herr, die sind Teil seines Gebets. David betet, so bringt er seine Not vor Gott. David ruft eben den Gott an, der im Moment nicht spürbar zu erfahren ist, über den er denkt, dass er sein Angesicht vielleicht von ihm abgewandt hat, dass er ihn mit seiner Not allein lässt. Er könnte ja auch sagen, Gott lässt mich allein, also suche ich bei einem anderen, also suche ich an einem anderen Ort Hilfe. Das machen manche Menschen, oder nicht? Aber David tut das nicht. Ich glaube, er weiß in seinem Innersten, dass er nicht wirklich von Gott verlassen ist. Auch wenn es so aussieht oder wenn es in seinen Gefühlen so ist, er sieht seine Not als vorübergehend. Und das, denke ich, das tun wir als Gläubige auch. Vielleicht immer. Wir sehen die Not, wenn sie auch so schwer ist, wenn wir sie unserem Herrn bringen, wir sehen sie als vorübergehend. Und darum sagt er: Wie lange noch, Herr? Wie lange dauert's noch? Irgendwann ist es vorbei. Wie lange muss ich das noch aushalten? Wann ist der Moment, wo es vorbei ist? Das heißt, er weiß eigentlich, dass es vorbeigehen wird. Er vertraut darauf und darum sagt er: Ich vertraue auf deine Gnade. Da könnten wir dann anhängen, dass du es dann vorbeigehen lässt. Weil er weiß, dass Gott gnädig sein wird und seine innere Not irgendwann zu Ende sein wird. Und dabei müssen wir etwas weiteres beachten. Das ist noch einmal ein ganz wichtiger Punkt, würde ich sagen, den wir oft übersehen. David bittet nicht darum, dass der Herr seine äußeren Umstände verändert. David bittet nicht darum, dass der Herr seine Umstände verändert. Sein Gebet ist, dass der Herr sein Inneres verändert, seine Perspektive, seinen Blick auf die Situation und seinen glaubenden Blick auf seinen Gott. Erleuchte meine Augen, dass ich nicht in den Todesschlaf versinke. Dass mein Widersacher nicht sagen kann, ich habe ihn überwältigt. Das ist ein reifes geistliches Gebet. Erleuchte meine Augen, dass ich nicht versinke. in den Todesschlaf, das heißt auch in diesen verderblichen Gedanken. Ein reifes Gebet. David bittet darum, dass Gott ihn innerlich in seinem Geist stärkt, damit er die Zeit des Leidens durchstehen kann, so dass der Teufel ihn nicht überwinden kann. Erleuchte meine Augen, das heißt, schenke mir die richtige Sichtweise für meine Situation. Nicht, Herr, verbessere meine Situation, verändere diese Umstände, sondern gib mir die richtige Sichtweise dafür. Schenk mir, dass ich dich in der Situation sehen kann, wie du gesehen werden musst. Das ist die Bitte Davids. Der Apostel Paulus betet ebenso für die Christen, die ihm anvertraut sind. Epheserbrief war wahrscheinlich ein Rundbrief, der auch an andere Orte noch ging. Und darum können wir auch denken, schon damals betete er auch für die anderen Gemeinden, aber er betet eigentlich auch für uns. Er sagt, darum höre ich nicht auf, für euch zu danken in meinen Gebeten, an euch zu denken, dass der Herr, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe, in der Erkenntnis seiner selbst, erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist, was auch die überwältigende Gnade seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Das sollen wir sehen. Nicht die Probleme, in denen wir stecken, die schweren Umstände, sondern erleuchtete Augen, dass wir den Herrn sehen, dass wir sein Handeln und seinen Plan mit uns erkennen können. Was David damals mehr ansatzweise sah, das lehrt der Apostel Paulus in größerer Ausführlichkeit. Und das ist das Geheimnis des Lebens in Christus. Christus ist nicht gekommen, unser äußeres Leben, unsere Lebensumstände so zu ordnen, damit wir glücklich sein können. Glaubst du das? Das scheinen manche oder vielleicht viele Christen nicht zu glauben. Christus ist nicht gekommen, um unsere Umstände so zu ordnen, damit wir glücklich sein können. Er ist gekommen, um die Augen für den Reichtum der Herrlichkeit Gottes zu öffnen. Wenn wir Gott in Christus immer tiefer erkennen, dann werden wir das erfahren, worum David Gott bittet, in den Versen 4 und 5. Wir werden auch inmitten von großem Leid und tiefer Not nicht im Todesschlaf versinken und nicht durch den Feind überwunden werden. Wie gesagt, der Todesschlaf, von dem David spricht, das ist bildhaft für die Verzweiflung, die ein Mensch erfährt, der Gott nicht mehr sieht in seiner Situation. Er sieht nur die üblen Umstände und seine eigene Unfähigkeit, etwas zu verändern. Der Apostel beschreibt die Menschen, die ohne Christus sind, als Tote, die gefangen sind in ihrem sündigen Lebensstil. Sie sind im Tod gefangen. Es gibt keine Hoffnung für sie. Sie sind vom Feind überwunden. Aber wer erleuchtete Augen hat, der erkennt Gottes gnädige Liebe, die ihn aus dieser Gefangenschaft befreit hat und ihm das Leben im Überfluss gibt. Und dieses Leben erfahren wir eben trotz schwieriger Umstände oder Leid oder Gefangenschaft. Paulus konnte sogar im Gefängnis Gott loben und bekennen, dass er zwar ein Gefangener von Menschen ist, aber ein befreiter Christi. Das zählt. Der Feind der Gläubigen, der Teufel, kann uns unser Leben zwar schwierig machen und uns viel äußeres Leid zufügen. Siehe Hiob. Aber er hat nicht die Macht, uns in die Verzweiflung zu stoßen, wenn wir auf Christus vertrauen und sein Leben haben und festhalten. Nun, David endet sein Lied mit dem Lob Gottes, mit dem Ausspruch, dass Gott ihm wohlgetan hat. Wir können sagen, dass der Herr sein Gebet schon erhört hat, während er noch betete. David ist froh geworden, weil er sich im Vertrauen auf Gottes Gnade neu bewusst geworden ist, was er an seinem Gott hat. Gott erhört ein Gebet um erleuchtete Augen. Ganz sicher. Er gibt uns dadurch die rechte Sicht für die Umstände, in denen wir uns befinden. Und das erhebt uns über die momentane Situation hinaus. Wir wollen lernen von der Weise, wie David betet. Sein Gebet soll Vorbild für unser Beten sein. David beantwortet eigentlich die Frage, wie kann ich Zuversicht gewinnen inmitten unbeantworteter Fragen? Wie kann ich Zuversicht gewinnen inmitten unbeantworteter Fragen? Wie kann ich froh sein, auch wenn mein Leben nicht die gewünschte Richtung nimmt oder wenn das, was mir passiert, nicht meine menschliche Logik zufriedenstellt? Solche Dinge erleben wir immer wieder, oder? Die Dinge, die nicht in unsere Vorstellungen passen von dem, wie Gott unser Leben führen und segnen sollte, damit es uns wirklich so gut geht, wie er sagt, dass er will. Wie können wir denn froh und glücklich werden in Umständen, die wir uns niemals gewünscht hätten, wenn wir eben nicht zufriedengestellt werden in unseren Vorstellungen, in unserer Logik? Ich habe drei Vorschläge, die ich aus diesem Psalm nun entnehme. Erstens, sprich deine Klagen aus. Sprich deine Klagen aus, richte sie an Gott. Gott ist nicht beleidigt, wenn du ihm dein Leid klagst. Er sagt nicht, das solltest du jetzt schon lange verstehen. Jetzt kommst du schon wieder mit diesen Fragen. Das haben wir vielleicht schon gehört von Menschen. Gott wird das nicht zu uns sagen. Sprich deine Klagen aus, richte sie an Gott. Wir dürfen klagen. Klagen an Gott sind oft ein Ausdruck des Vertrauens. Weil wir gehen ja zu ihm, weil wir wissen und glauben, dass er helfen und Veränderung schenken kann. Klagen an Gott sind oft ein Ausdruck des Vertrauens. Also klage Gott deine Not. Wir sagen unsere Not dem, der gesagt hat, rufe mich an in der Not, dann will ich dich erretten und du wirst mich preisen. Psalm 50, Vers 15. Zweitens, wende deinen Blick ab von dir selbst und schau auf den Herrn mit dem Blick des Vertrauens. Um vertrauensvoll auf den Herrn zu schauen, musst du deinen Blick von dir selbst und auch von deinem Bauchnabel wegnehmen. Du kannst das nicht aus eigener Kraft und eigener Motivation. Dazu brauchst du erleuchtete Augen. Bitte um erleuchtete Augen. Bitte den Herrn, dass er dir die rechte Sichtweise schenkt. Wenn du nicht mehr durchblickst, sondern irgendwie darin gefangen bist, dich um dich selber zu drehen, dann brauchst du die Hilfe Gottes, der sozusagen außerhalb und über deinen Gedanken steht und der die Macht hat, dein Denken dem Seinen anzugleichen. Es gibt eine Art zu klagen. Ich habe vorher dazu ermutigt, Gott zu klagen. Es gibt aber eine Art zu klagen, die nicht geistlich ist, sondern nur ein Drehen im Selbstmitleid. Wir wiederholen und klagen die ganze Zeit, oh, wie schlecht geht's mir doch und so weiter. Herr, siehst du, wie schlecht es mir geht. Das ist eine ungeistliche Art zu klagen und wir dürfen bitten, dass er uns davon befreit. Schenke mir erleuchtete Augen, dass ich dich richtig sehe, dass ich meine Situation auch richtig einordnen kann. Und der dritte und letzte Rat, den ich geben möchte, ist etwas, das im Psalm selber nicht sofort oder nicht so leicht zu erkennen ist. Suche die Gemeinschaft der Heiligen. Das wird dir helfen, vom Drehen um dich selbst loszukommen, wenn du dich in einer üblen Situation befindest, wenn du in Gefahr bist, zu verzweifeln. Suche die Gemeinschaft der Heiligen. Das wird dir helfen, vom Drehen um dich selbst freizukommen. In der Überschrift des Psalms, da finden wir einen ganz kleinen Hinweis darauf. In der Überschrift heißt es ja, dem Vorsänger. Dieser Psalm wird dem Vorsänger übergeben. Was heißt das? Das heißt, dieser Psalm ist geschrieben, um ihn in der Gemeinschaft der Gläubigen im gemeinsamen Gottesdienst zu singen. Wir beten miteinander. Wir klagen auch miteinander. Die Last des anderen wird auch zu unserer Last und umgekehrt. Wir klagen miteinander und wir loben miteinander. Lasst uns das weiterhin suchen, mehr und mehr. Die Gemeinschaft der Heiligen bringt uns weg von unserem individualistischen Selbst, vom Kreisen uns selbst. Der Apostel Paulus gibt als Anleitung für das christliche Leben Folgendes. Ich möchte das zum Schluss zitieren aus Kolosser 3, Vers 12 bis 16. So zieht nun an als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr ja auch berufen worden, in einem Leib. Und seid dankbar. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch oder unter euch wohnen, in aller Weisheit. Lehrt und ermahnt einander. Und singt mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in euren Herzen. Amen.